Es ist schön, heute Morgen wieder in Holsterhausen zu sein. Danke für die Einladung, danke für den Gruß zu Anfang. Ja. Grundlage der Predigt am ersten Pfingsttag ist heute ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Der Evangelist Johannes hat vier Kapitel vorgeordnet der Leidensgeschichte Jesu. Das sind die Kapitel 14 bis 17 in seinem Evangelium. Und das sind Worte auch, die schwergewichtig vom Heiligen Geist sprechen, wo Jesus sagt, der wird unter euch sein, wenn ich nicht mehr sichtbar unter euch sein werde. Also wir hören jetzt diese Verse. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich zu euch dies geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er in der Welt die Augen auftun. Über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt in der Bibel immer zurechtbringende Macht. Dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Ich höre noch einmal, in der Mitte ist hier zu lesen, darum wird es in der Predigt gehen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten und wird mich verherrlichen. Wir beten. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit. Verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Amen. Liebe Gemeinde, wir kennen den Satz und haben ihn vielleicht schon öfters gehört, manchmal vielleicht auch selbst gesagt: Nun seid doch endlich vernünftig. Der Vater sagte seinem Sohn, den er in einem bestimmten Alter vielleicht gar nicht mehr so richtig wiedererkennt, in seinem rebellischen Verhalten. Die Frau sagt es ihrem Mann, der Mann seiner Frau, oder beide sagen es einander, wenn sie sich in ihrer Dickköpfigkeit verrannt haben. Da sind Menschen irgendwie heftig zerstritten, die vielleicht vorher bestens miteinander verbunden waren, verwandtschaftlich, freundschaftlich, kameradschaftlich. Ein guter Freund sagt eines Tages: Nun seid doch endlich vernünftig. Aber es gelingt offenbar nicht. Da ist etwas zwischen Menschen zerbrochen. Und jeder weiß im Grunde, eigentlich müsste jetzt die Vernunft siegen. Aber die Vernunft schafft es nicht. Sie reicht nicht aus. Sie ist zu schwach. Da ist etwas stärker als das, was wir den guten Willen nennen. Und solange das anhält, solange bleibt auch ein tiefer Schmerz. Die schrecklichen Morde der Selbstmordkommandos, auch auf unserem Kontinent, in der Nacht wieder, jetzt in London, die zeigen den abgrundtiefen Hass vergifteter Seelen. Würde es helfen, Menschen unter der Macht dieser Verblendung zu sagen, nun werdet doch endlich vernünftig? Wenn in unserem Land im Fernsehen, in den Medien, in den Schulen zurückgeschaut wird auf den letzten großen Krieg auf unserem Kontinent, dann kommt die Menschenverachtung zur Sprache. Dann kommen die Konzentrationslager zur Sprache. Dann kommt der Holocaust zur Sprache. Und immer ist damit die Frage verbunden, wie konnte das nur geschehen? Die Menschen dürfen uns ja nichts vormachen. Die Antworten auf die Fragen müssen immer ehrlich sein. Und Ehrlichkeit, das heißt, Verstand und Vernunft sind bitter nötig für dieses Leben. Gute Gaben und für die Aufgaben des Lebens, fürs Gedeihen und für die Planungen der Zukunft. Verstand und Vernunft müssen forschen, gestalten, organisieren. Aber eines kann die Vernunft nicht. Die Vernunft kann unsere Herzen nicht von Grund auf ändern. Sie kann uns nicht erlösen vom Hass und vom Neid, von der Friedlosigkeit und von der Angst, vom Hochmut und von der Selbstherrlichkeit. Sie kann nicht den Frieden geben, der stark genug ist, ein vergiftetes Herz zu heilen, zu erlösen. Sie kann nicht die Macht des Friedens ins Herz hineingeben, die stärker ist als die Mächte des Hasses, des Neides und der Angst. Jesus hat nie gesagt, weder seiner Gemeinde noch den Mächtigen dieser Welt, nun seid endlich vernünftig. Er hat gesagt, kehrt um und den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Es gibt Erfahrungen, die können wir mit dem Kopf lernen und im Gedächtnis speichern. Als Konfirmandinnen und Konfirmanden haben wir alle einmal das Glaubensbekenntnis gelernt. Das war von Anfang der Christenheit an so, dass bestimmte Kernsätze, bestimmte Kernerfahrungen des Glaubens wörtlich, also richtig auswendig gelernt worden sind und dann entsprechend wörtlich weitergegeben worden sind. Also das hat man dann auswendig gelernt. Aber was das wirklich bedeutet für mein Leben, das kann ich nur erfassen, wenn mein Herz dafür aufgeht. Wie viele haben die Schrecken des Lebens, vielleicht nach einem Unfall, einem schweren Unfall, auf dem Weg in die Intensivstation in einem Krankenhaus, durchgestanden mit einem einmal auswendig gelernten Gesangbuchvers. Zum Beispiel einer Strophe des Liedes, so nimm denn meine Hände. Wurde auf einmal die dritte Strophe im Herzen lebendig. Früher pflichtschuldig, auswendig gelernt, vielleicht auch ein wenig widerwillig, wer lernt schon gerne auswendig, freiwillig. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Sei es, dass der Tag nach dieser Nacht ein neues Geschenk ist auf dieser Erde oder in der Ewigkeit. Wenn auswendig Gelerntes nur im Kopf bliebe und keinen Eingang ins Herz fände, es würde nichts helfen. Lebensatem für das Herz. Jesus sagt, mein Leben für dich. Und er meint es ganz persönlich. Er sagt, ich bin dir näher, als ein Mensch dir nahe sein kann. Das schlichte Geheimnis des Glaubens ist, ihn beim Wort zu nehmen, ihm zu vertrauen, dass er mich nicht belügt, dass er mir nichts Falsches verspricht, wenn er sagt, mitten in der Dunkelheit bin ich dein Licht, mitten in deiner Schwachheit bin ich deine Kraft, mitten in der Schuld gebe ich dir und sage dir das Wort der Vergebung. Mitten in der Einsamkeit bin ich dein Geleit. Hier im Johannesevangelium, da sagt er mit den Worten, die wir vorhin gehört haben, mitten in der Selbstherrlichkeit und mitten in der Lüge, mitten in der Verzagtheit und mitten in der Feigheit, mitten in der Entmutigung bin ich die Wahrheit und will dir den Mut und die Freude an dem geben, was gilt in Zeit und Ewigkeit. Wo mein Herz anfängt, dafür aufzugehen, da ist das geschehen, was zu Pfingsten, am Geburtstag der Kirche, geschehen ist, nämlich die Berührung durch den Heiligen Geist. Und wo es Menschen mit Urgewalt ergriffen hat, wie wir es vorhin in der Lesung gehört haben, im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, da nennen wir es die Ausgießung des Heiligen Geistes. Bei uns Westfalen, Sauerländern, Ruhrgebietlern ist es wohl mehr so die Berührung. Aber wo die Berührung in der Tiefe unseres Herzens passiert, und darauf kommt es ja an, da ist dann das Entscheidende geschehen, was wir an diesem Tage besonders feiern. Wenn aber jener kommt, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ein Mädchen sollte nicht konfirmiert werden. Das war zu der Zeit, als noch viel auswendig gelernt wurde. Nun gibt es zu allen Zeiten immer die, denen alles leicht zufällt, wunderbar leicht zufällt, und die, die es schwer haben, beim Lernen, beim Auswendiglernen. So kommt also die Tante des Mädchens ins Pfarrhaus, ganz aufgeregt. Ich höre, Sie wollen meine Nichte nicht konfirmieren. Ja, sagt der Pfarrer, sehen Sie mal, ich habe versucht, das Kind zu unterrichten, aber es hat nicht ein einziges Lied behalten, vom Katechismus ganz zu schweigen. Wir merken frühere Zeiten. Aber können wir lernen auch mal, ne? Es sind so viele schöne Lieder, ne? Ja. Als der Pfarrer fertig ist, beginnt die Frau, ja, Sie haben recht, aber nun muss ich Ihnen einmal erzählen, was in unserem Hause geschehen ist. Durch meine Nichte, durch dieses schwache, unbegabte Kind. Und die Frau beginnt zu erzählen von der Kneipe, die sie führen und von der sie alle leben, auch dieses Kind. Von dem, was da so hier und da passiert, was nicht immer gut ist, wenn junge Menschen es so nebenher miterleben. Sie erzählt vom Tod ihrer Schwester im vergangenen Jahr, der Mutter dieses Mädchens, und wie sie die Nichte aufgenommen hat, um dieses so unbegabte Menschen zur Sonderschule, früher sagte man Hilfsschule, gekommen war. Und dann erzählt sie von den anderen beiden Mädchen, die damals vorübergehend bei ihr beschäftigt waren. Und wo sie oben unter dem Dach, wo sie schliefen, ein drittes Bett aufgestellt hatte für die Nichte, das verwaiste Mädchen. Wie macht Gott das eigentlich, dass menschliche Herzen sich ändern? Tja, wie macht er das? Die Frau erzählt, am ersten Abend, als die Nichte mit den anderen beiden Mädchen spät zu Bett ging, da faltete sie ihre Hände und betete das einzige Gebet, das sie behalten hatte. Ein Kind, das seine Mutter verliert, verliert damit oft genug seine Heimat. Aber dieses Mädchen kannte eine andere Heimat. Sie betete nicht mit dem Kopf, sondern aus der Tiefe ihres Herzens. Am Abend vor dem Einschlafen, sie betete nicht, gib mir meine Mutter zurück. Das wusste sie, das geht nicht. Sie betete, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Dieses Gebet steht im 51. Psalm. Wir lesen dort, dass der König David es gebetet hat, nachdem er eine schwere Schuld auf sich geladen hat, mit Mord und Totschlag. Nachdem der Prophet Nathan zu ihm gekommen war und ihm sein Leben vor Gott aufgedeckt hatte und ihm das Urteil Gottes ins Herz hineinsprach. Das war ein großer Wendepunkt im Leben Davids. Von da an wusste er, wer er war oder sein konnte, ein mieser, disziplinloser Machtmensch, und wusste, was er brauchte: Leben aus der Vergebung. Und er betete, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Die beiden Mädchen bekommen es mit, dieses Gebet. Sie kichern. Aber die Nichte kümmert sich nicht darum. Am nächsten Morgen betet sie das gleiche Gebet. Und am nächsten Abend auch. Eines der beiden Mädchen lacht jetzt nicht mehr mit. Das ging nicht mehr. Stattdessen stellte sie ganz schlicht und ehrlich und einfach fest, sie hat doch recht. Genau das ist es doch, was uns fehlt, ein reines Herz. Und nach einer Pause, das sind so die berühmten stillen Pausen, in denen es um den Mut geht. Den Mut, in dem es ehrlich zugeht. Den Mut der Selbstüberwindung. Nach dieser stillen Pause also betet sie leise mit, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Nach 3 Tagen kam dieser schlichte Mut auch zu der anderen und sie betete um einen neuen Geist. Und wenn er dann kommt, der neue Geist, der Geist der Wahrheit, dann wird der Mensch verändert. Und das merken die anderen dann auch. Das merkt auch die Chefin des Hauses. Und sie fragte, wie kommt das, dass ihr so anders geworden seid? Und so erzählen die beiden Mädchen, was mit ihnen passiert ist. Und fügen tapfer hinzu, wenn der Geist in diesem Hause sich nicht ändert, dann gehen wir. Wie macht Gott das, dass Menschen sich ändern? Zum Beispiel so, dass er die Chefin eines Hauses sich erschrecken lässt. Dass sie ganz und gar nicht die Chefin hervorkehrt. Dass sie heimlich anfängt, selbst zu beten. Und dass am Ende etwas geschieht, was mit Vernunftsmitteln nie geschehen wäre. Dass am Ende nicht nur die Chefin, sondern auch der Chef des Hauses anfängt, in der Bibel zu lesen. Und dass in diese kleine Hausgemeinschaft ein Geist der Ehrlichkeit einzieht, der Dankbarkeit, der Achtung und des Friedens, von dessen Existenz ein Mensch vorher höchstens etwas ahnte. Ganz gewiss ist es unnötig hinzuzufügen, dass dieses einfältige, zurückgebliebene Mädchen, dieses wunderbare Mädchen, das seiner Chefin und seinem Chef längst voraus war in seinem Leben mit Gott, weil es beheimatet war in einem Vertrauen, einem Mut, einer Liebe und einer Hoffnung über alle Grenzen hinaus. dieses Mädchen dann natürlich klar konfirmiert wurde von einem beschämten Pastor. Es gibt schöne Bücher mit erfundenen Geschichten. Dies ist keine erfundene Geschichte. Sie erzählt davon, was wir brauchen. Die Stille des Herzens vor Gott, Tag für Tag. Das ist die Stille, in der die Jünger vor Pfingsten beieinander waren, mit der Bitte um die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus sagt hier, wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten und er wird mich verherrlichen. Wenn wir auf ihn, auf Jesus sehen, dann wissen wir, was am Ende zählt. Am Ende zählt immer das, was mitten im Leben durch ihn unser Herz bewegen will. Der Mut, den er schenkt zur Selbsterkenntnis. Die Entschiedenheit, die er schenkt, die uns unabhängig macht von dem, was Menschen so denken und meinen. Ja, und die vergebende Liebe. Am Ende zählt mit alledem der Neuanfang. Wenn wir merken, dass unser Herz in den Kümmernissen und den Sorgen des Lebens kalt und kraftlos geworden ist. Der Neuanfang mit der Bitte, dass er unser Herz wieder lebendig macht. Das schenke er uns allen. Amen. Lasst uns miteinander beten. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns aus. Kehre aus allen Selbstbetrug. Kehre aus alle Friedlosigkeit. Kehre aus alle Selbstherrlichkeit. Kehre aus alle Feigheit vor den Menschen, alle Verzagtheit, alle Angst, als Außenseiter dazustehen im Bekenntnis zu dem, was unser Herz überwunden hat. Kehre aus alles, was nicht bestehen kann, vor dem himmlischen Vater. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist und tiefer reicht als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in der Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.